HR Info. Wissenswert.
Wir werden ja immer älter. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Es bleiben immer mehr von früher übrig. Vor allem bei manchen, denke ich, die gehen gar nicht mehr. Die machen durch. Helmut Schmidt ist doch so ein Kandidat. Ich sage Ihnen, der macht durch. Irgendwann ist die Erde weg, ne? Aber Schmidti, du, der kreist weiter rauchend und diskutierend um die Sonne.
Der Kabarettist Sebastian Puffpaff. Wir werden immer älter. Aber was bedeutet das? Ist es ein Grund zum Jubeln oder eher ein Grund zur Sorge, zur Angst vor Problemen im Alter? Viola Seife hat darüber mit Alternsforschern gesprochen. Ihre Sendung heißt Neues vom Altern. Wie verändert die Alternsforschung unseren Blick aufs Älterwerden?
Das ist Fee. Fee heißt eigentlich Felicitas, das Glück. Denn dieses Baby hat das Glück, in einer Zeit geboren zu sein, in der die Menschen immer älter werden. Aber lässt sich Genaueres über ihre Lebenserwartung sagen? Kein Problem, sagt die Direktorin des Rostocker Zentrums zur Erforschung des demografischen Wandels, Professor Gabriele Dobelhammer-Reiter.
Ja, wir haben da sehr gute Daten darüber. Die Lebenserwartung von Fee ist zurzeit 83 Jahre für Babys, die heute geboren werden. Und sie hat eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren 103. Geburtstag erleben wird. Das hat damit zu tun, dass wir jedes Jahr, das wir leben, 3 Monate dazu bekommen. Die Sterbewahrscheinlichkeiten gehen jedes Jahr zurück und damit bekommen wir für jedes Lebensjahr, das wir durchleben, sozusagen nochmal 3 Monate drauf geschenkt.
Jedes Jahr 3 Monate geschenkt. Das gilt natürlich auch für kleine Jungen, die heute geboren werden. Auch wenn Männer derzeit mit durchschnittlich 78 Jahren immer noch 5 Jahre früher sterben als Frauen. Trotzdem, generell ist die Lebenserwartung phänomenal gestiegen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sagt Gabriele Dobelhammer-Reiter, betrug die durchschnittliche Lebenserwartung nur 45 Jahre. Natürlich gab es auch damals Menschen, die ein hohes Alter erreichten. Aber weil viele schon als Babys oder Kleinkinder starben, lag die durchschnittliche Lebenserwartung eben so viel niedriger als heute. Aber dass unser Baby Felicitas eine 50%ige Chance haben soll, einmal 103 Jahre alt zu werden, und nicht nur sie, sondern auch ihre gleichaltrigen Freunde und Familienangehörigen, ist das nicht übertrieben? Wie zuverlässig sind die Prognosen der Alternsforscher?
Diese Prognosen, die waren eigentlich in der Vergangenheit immer zu konservativ, was jetzt die Lebenserwartung betroffen hat. Wir haben eigentlich den Anstieg der Lebenserwartung immer unterschätzt. Wir dachten nicht, dass wir so viel an zusätzlichen Monaten und Jahren dazugewinnen konnten, sodass, wenn wir davon ausgehen, dass wir immer noch Fehler in unseren Prognosen drinnen haben, dann ist in Zukunft wahrscheinlich die Lebenserwartung höher, als was wir jetzt annehmen.
Doch was sind die Ursachen dafür? Ein gesünderer Lebensstil? Die Gene? Die Gene, meint Gabriele Dobelhammer-Reiter, hätten zwar auch einen Einfluss auf das Alter, aber sie könnten nicht die Ursache für die stark gestiegene Lebenserwartung einer ganzen Bevölkerung innerhalb von gerade mal etwas mehr als 100 Jahren sein. Dazu sei der Zeitrahmen viel zu kurz. Sie sieht die Hauptursachen in veränderten Umwelteinflüssen, besseren Lebensbedingungen und einem veränderten Lebensstil. Allerdings sorgten auch genau diese Faktoren dafür, dass die tatsächliche Lebenserwartung eines Menschen viel niedriger sein könne.
Das bedeutet, dass vor allem unter Männern, hier sind die Unterschiede noch mal größer als unter Frauen, dass Männer mit einem niedrigen Bildungshintergrund eine bis zu 6 bis 8 Jahre niedrigere Lebenserwartung haben als Männer mit höherer Bildung. Wir wissen, dass zum Beispiel das Rauchverhalten sehr stark mit Bildung zusammenhängt, also dass höhere Bildungsgruppen weniger rauchen. Wir wissen, dass sportliche Aktivität ganz stark mit Bildung zusammenhängt. Also das hat eine große Auswirkung auf die Lebenserwartung. Dann wird auch immer wieder angeführt, dass der Zugang zur medizinischen Versorgung trotz allem vielleicht doch noch immer unterschiedlich ist zwischen Bildungsgruppen. Das alles zusammenführt dazu, dass diese großen Unterschiede in der Lebenserwartung zu finden sind.
Gabriele Dobelhammer-Reiter und ihr Team am Rostocker Zentrum zur Erforschung des demografischen Wandels führen internationale Grundlagenforschung zum Altern mit demografischem, volkswirtschaftlichem und soziologischem Wissen zusammen. Praxisnah soll die Forschung sein, das ist der Anspruch. Entstanden ist dieses Forschungszentrum als gemeinsame Initiative der Uni Rostock und des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Beide, sagt Gabriele Dobelhammer-Reiter, seien weltweit führend in der Demografieforschung. Einer ihrer eigenen Forschungsschwerpunkte sind Demenzen. Sie will herausbekommen, welche Risikofaktoren es für Demenzen gibt und wie sich die Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu entwickeln, im Laufe der Zeit verändert.
Die neuesten Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es tatsächlich einen rückläufigen Trend gibt im Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Das heißt, dass eine heute 80-Jährige, das ist ja so das Hauptalter, wo Demenzen dann tatsächlich auch manifest werden, dass also heute 80-Jährige ein niedrigeres Risiko für eine Demenz haben als 80-Jährige noch vor 10 Jahren. Wir denken, das hat ganz viel einerseits mit Lebensstilfaktoren zu tun. Es ist bekannt, dass Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im mittleren Alter, das sind zum Beispiel erhöhter Blutdruck, das ist Übergewicht, das ist Diabetes, dass diese Risikofaktoren im Alter 50 dazu führen können, dass man dann später im Alter 80 tatsächlich eine Demenz entwickelt. Und da stellen wir fest, dass es dadurch positive Trends gibt. Die Menschen achten mehr auf ihren Blutdruck. Die Menschen wissen früher Bescheid über eine mögliche Diabetes und werden behandelt. Übergewicht nimmt zwar zu, aber trotzdem die Aufmerksamkeit im Hinblick auf sportliche Betätigung wird größer, sodass wir denken, dass diese Lebensstilfaktoren sich positiv auswirken darauf, dass Demenzen zurückgehen. Das ist das eine. Und der andere wichtige Faktor ist die Bildung. Bildung nimmt über die Generationen hinweg immer mehr zu. Und wir wissen, Menschen mit einer höheren Bildung können bei gleicher Pathologie länger Demenzen zurückdrängen. Das bedeutet, die Demenzen haben zwar schon das Gehirn geschädigt, aber Menschen mit höherer Bildung können besser kompensieren.
Das klingt vielversprechend. Kann unser Babyfee vom Beginn der Sendung also vielleicht guter Dinge sein, einmal ein hohes Alter ohne geistige Einschränkungen zu erleben? Könnte es sogar sein, dass die Alternsforschung ihre eigene Prognose korrigieren muss? Bisher geht sie nämlich davon aus, dass sich die Zahl der Demenzkranken in Deutschland von derzeit etwa 1,4 Millionen bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppelt.
Nein, da wird sie recht behalten. Das eine ist der altersspezifische Prozess, dass die Demenzen im selben Alter zurückgehen. Auf der anderen Seite kommen aber immer mehr Menschen in dieses Alter, wo man eine Demenz entwickeln kann. Die Babyboomer in Europa kommen in dieses Alter bis 2050. Das heißt, immer mehr Menschen werden da sein, die grundsätzlich eine Demenz entwickeln können. Also der Rückgang in der altersspezifischen Wahrscheinlichkeit, Demenz zu entwickeln, kann das nicht kompensieren, dass so viel mehr Menschen in dieses höhere Alter eintreten werden.
Immer mehr Menschen werden also älter als 80, 85 werden und damit in ein Alter kommen, in dem ihre geistigen Fähigkeiten prinzipiell stark schwinden könnten, bis hin zu einer Demenz. Auf der anderen Seite aber, sagt Gabriele Dobelhammer-Reiter, bleiben wir heute viel länger jung als früher. Deshalb gehen die Alternsforscher inzwischen auch nicht mehr davon aus, dass sich das Alter eines Menschen über seine gelebten Jahre definieren lässt. Sie sprechen stattdessen vom biologischen oder zunehmend auch vom biofunktionalen Alter. Bei beiden Begriffen spielt der individuelle Gesundheits- und Alternszustand eines Menschen im Vergleich zu den anderen Gleichaltrigen eine entscheidende Rolle. Beim biofunktionalen Alter kommen noch persönliche Fähigkeiten und Aktivitäten hinzu. Zwar gibt es noch keine von allen Wissenschaftlern akzeptierten eindeutigen Messparameter des biologischen Alterns, aber die Grundtendenz scheint klar.
Mit Sicherheit wird die Oma von Fee jünger sein als ihre Urgroßmutter im selben Alter. Sie wird wahrscheinlich biologisch jünger sein, nicht deswegen, weil wir eingegriffen haben in die Prozesse des Alters. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten noch nicht geschafft, dass wir die zellulären Prozesse des Alterns ändern konnten. Aber das Altern wurde in ein höheres Alter hinaufgeschoben, sodass Menschen erst später zu altern beginnen. Das heutige Alter 60 ist das frühere Alter 50 oder 45.
Erkenntnisse der Alternsforschung, die unseren Blick aufs Älterwerden gewaltig verändert haben. Vor allem die Werbung hat sich darauf längst eingestellt. Dort lächeln uns durchgehend zufriedene, topfitte Senioren an. Aber selbst der Sport entdeckt zunehmend Menschen jenseits der 60 für Triathlon- oder Marathonkurse oder für Informationen zu lebenslangem Tauchen. Und trotzdem, so richtig angekommen ist das Bild von den fitten Älteren in der Gesellschaft noch nicht. Das zeigen auch die frechen Seitenhiebe des Kabarettisten Sebastian Puffpaff.
Es gibt ja auch fitte, sehr fitte Alter. Also mein Opa zum Beispiel, der ist Wahnsinn. Der ist 91 und fit wie ein Turnschuh. Der fährt auch noch Auto, ne? Mit 91. Letztes Jahr wollte er sich sogar ein neues Auto kaufen, ne? Nach dem Motto, komm, vielleicht ist es das Letzte. nein, der ist ja Realist, ist ja nicht schlimm. So, und ich bin so ein bisschen autoaffin, hat er mich gefragt, willst du mitkommen? Habe ich gesagt, ja, so prima, Ausflug mit dem Opa. Und wir waren in verschiedenen Autohäusern und irgendwann kam so ein Autoverkäufer auf ihn zu und fragte, ja Mensch, wie wollen Sie denn bezahlen? Mein Opa knallhart, ich würde gern finanzieren. ja, das, an was haben Sie denn da jetzt dann so gedacht? So, mein Großvater ist Optimist, der sagte, 72 Monate. ja, also, nee, das können wir nicht machen. 36? Nee. Wissen Sie, was die meinem Opa angeboten haben? 3 Monate. Das ist das Vertrauen, was wir in unsere Senioren und Senioritas da draußen haben. 3 Monate, mehr nicht.
Ist der Großvater in diesem Sketch überambitioniert oder der Verkäufer nicht auf der Höhe der Zeit? Fakt ist jedenfalls, dass Altersdiskriminierung in Deutschland noch längst nicht Vergangenheit zu sein scheint und dass sie wohl auch noch längst keine Ausnahme ist. Das haben Untersuchungen von Alternsforschern wie Professor Clemens Tesch-Römer in Berlin ergeben.
Es ist nicht die Mehrheit, aber es ist etwa ein Drittel von Personen, die sich diskriminiert fühlen. Und zwar bei den 40- bis 64-Jährigen, etwas stärker dann bei den 55- bis 64-Jährigen, den älteren Arbeitnehmern. Die berichten von Diskriminierung in der Arbeitswelt. Und da wissen wir aus vielen anderen Studien, dass gerade ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben nicht mehr in Weiterbildungen geschickt werden. Häufig mit dem Argument, naja, da lohnt es sich doch nicht mehr, die gehen doch sowieso bald in Rente. Und es wird dann vergessen, dass bei den Jüngeren, wenn man die in die Weiterbildung schickt, die natürlich ihren Wert am Arbeitsmarkt verbessern. Und vielleicht sind die auch in 3 Monaten schon bei einem neuen Arbeitgeber. Also da ist ganz deutlich was zu sehen. Und wir sehen auch dann bei den Älteren, die berichten über Diskriminierung im Gesundheitswesen. Und auch da wissen wir aus anderen Studien, dass die Älteren eher die billigeren Medikamente verschrieben bekommen, sodass man auch im Verhalten von Ärzten und Ärztinnen dieses, naja, der ist vielleicht zu alt für eine teure Therapie, durchaus auch finden kann.
Clemens Tesch-Römer ist Direktor des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin. Das ist ein Forschungsinstitut, das wesentlich vom Bundesfamilienministerium finanziert wird. Es gibt unter anderem in regelmäßigen Abständen den Altenbericht der Bundesregierung heraus und erarbeitet eine Langzeitstudie, den Deutschen Alterssurvey. Seit 1996 wurden für den Alterssurvey alle 6 Jahre jeweils 6.000 Menschen im Alter zwischen 40 und 85 zu ihren objektiven und subjektiven Lebensbedingungen befragt. Eine fantastische Datenquelle für Alternsforscher, aber womöglich auch ein kleiner Schock für 40-Jährige, wenn sie zum Älterwerden befragt werden?
Wir machen das, diesen frühen Beginn mit 40 Jahren, weil wir eben etwas darüber wissen wollen, was passiert denn, wenn diese Menschen älter werden? Was passiert eigentlich mit ihrer Erwerbsbeteiligung? Was passiert mit ihrer Lebenszufriedenheit, mit ihrer Gesundheit? Und diese Begleitung über die Zeit hinweg, die gibt uns Auskunft darüber, was eigentlich Älterwerden und Altern ist. Wir nennen diese Studie übrigens auch die zweite Lebenshälfte. Das kann man bei der jetzigen Lebenserwartung eigentlich auch ganz gut sagen. Um die 40, da sind wir tatsächlich in der Lebensmitte angekommen.
Was umgekehrt aber eben heißt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit noch die Hälfte des Lebens vor einem liegt. Ende letzten Jahres hat Clemens Tesch-Römer gemeinsam mit anderen Ländern ein europäisches Forschungsnetzwerk zur Altersdiskriminierung gegründet. Anfangs, erzählt er, waren gerade mal 4 andere Länder mit dabei. Aber ganz schnell sei die Zahl auf 26 Nationen gestiegen. Das zeigt ihm, dass Altersdiskriminierung nicht nur bei uns, sondern in vielen Ländern ein Thema ist, das angegangen werden muss. Aber auch in den Köpfen vieler Älterer selbst fehlt noch das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten.
Wir haben im Deutschen Alterssurvey Menschen verschiedene Sätze vorgelegt. Älter werden bedeutet für mich die Wahrscheinlichkeit, dass ich kränker werde, dass Freunde sterben, dass mein Partner, meine Partnerin stirbt. Das wären sozusagen eher diese negativen Aspekte des Alterns. Und wir haben auch Fragen gestellt oder Aussagen vorgelegt, die sowas wie die späte Freiheit des Älterwerdens betonen. Ich kann mehr machen, ich bin weiterhin am Leben interessiert, ich bin gelassener mit dem Alter. Und was man da sieht, ist, dass die Personen, die positiv über ihr Alter denken, auch mehr für ihre Gesundheit tun. Die bewegen sich mehr, die laufen mehr, die betreiben mehr Sport. Und diese Leute, die positiver über ihr eigenes Älterwerden denken, die sind auch in der Tat, wenn man dann 6 Jahre später nochmal fragt, wie geht's dir denn, was für Erkrankungen hast du, die sind tatsächlich auch gesünder als die, die negativer über das Älterwerden denken.
Clemens Tesch-Römer berichtet auch von einem besonders krassen Beispiel dafür, wie tief negative Altersbilder immer noch sitzen und welche unmittelbare Auswirkungen sie haben können.
Es gibt Experimentalstudien in einem Labor. Da hat man Menschen auf einem Bildschirm Wörter oder sinnlose Buchstabenfolgen gezeigt. Und die Personen mussten entscheiden, das, was ich da lese, ist ein Wort. Und das, was ich da lese, ist jetzt eine sinnlose Buchstabenfolge. Und eine Gruppe der Personen, das waren alles Ältere, haben Wörter zu sehen bekommen, die mit dem Thema Alter in Verbindung standen. Also Alter, Krankheit, Demenz. Und die zweite Gruppe, die hat Wörter bekommen, die neutral waren, also die nichts mit dem Alter zu tun hatten. Und das Spannende und Interessante war, man hat dann die Laufgeschwindigkeit gemessen, mit der Personen, wenn sie dieses Labor verlassen hatten, dann durch einen Flur gingen. Und die älteren Personen, bei denen das Thema Alter und die negative Auswirkung des Alters besonders hervorgehoben worden, die liefen tatsächlich langsamer. Das heißt, die haben sich unbewusst an das, was der Begriff des Alters für viele von uns vorgibt, dieses negative Altersstereotyp, in ihrer Laufgeschwindigkeit angepasst.
Der Test zeigt, wie leicht negative Altersstereotype immer noch auszulösen sind und wie stark sie immer noch wirken. Zwar haben Wissenschaftler einerseits festgestellt, dass in unserer Gesellschaft längst kein durchgehend negatives Alternsbild mehr vorherrscht. Auf der anderen Seite aber hat eine große Studie noch Ende 2013 gezeigt, dass sich bundesweit zum Beispiel in den Schullehrplänen quer durch alle Jahrgangsstufen oft negative, klischeehafte und eindimensionale Alternsbilder finden. Da werden laut der Untersuchung ältere und alte Menschen oft pauschal als abhängige und passive Empfänger von sozialstaatlichen Leistungen beschrieben. Sie werden als gesellschaftliche Belastung charakterisiert, deren steigender Anteil an der Gesamtbevölkerung zu einem Kollaps der Sozialversicherungssysteme führen könne. Der produktive Beitrag älterer und alter Menschen zum Wohlstand der ganzen Gesellschaft kommt dagegen in den Lehrplänen laut der Untersuchung so gut wie nicht vor. Aber negative Alternsbilder beschränken sich nicht nur auf Lehrpläne. Wir kennen sie alle aus unserem Alltag, sei es vom sogenannten Baby-Talk, in den manche immer noch verfallen, wenn sie mit alten Menschen sprechen, bis hin zum begeisterten Ausruf, in ihrem Alter ist doch wirklich toll, dass sie das noch können. Auch dieser eigentlich positiv gemeinten Bemerkung liegt ein defizitäres Alternsbild zugrunde, wie fit jemand eigentlich mit 75 oder 80 zu sein hat. Dabei, sagt Clemens Tesch-Römer, besteht überhaupt kein Anlass dazu, ein chronologisches Alter automatisch mit weniger Gesundheit, weniger Fitness zu assoziieren. Auch das belege die Langzeitstudie des Deutschen Alterssurvey.
Bei den Menschen, die um das Ruhestandsalter herum sich befinden, bei den 55- bis 69-Jährigen, also die, die sozusagen gerade auf den Ruhestand sich zubewegen oder die gerade im Ruhestand sind, da haben wir ganz deutliche Verbesserungen bei den Personen gefunden, die nur ganz wenige Erkrankungen haben. Im Jahr 96 haben in dieser Altersgruppe ungefähr zwischen 10% und 15% gesagt, dass sie nur eine oder gar keine Erkrankung haben. Und das ist im Jahr 2008 auf 20% bis 25% gestiegen, je nachdem, wie alt die Personen waren. Das heißt, da ist ein deutlicher Trend zu einer besseren Gesundheit genau in diesem kritischen Alter um den Ruhestand herum zu sehen gewesen. Und ein zweiter Befund, den wir sozusagen aufbauend darauf gemacht haben, ist, dass sich offensichtlich der Anteil der gesunden Lebensjahre weiter nach oben verschiebt, was eben auch bedeuten kann, dass so etwas wie Pflegebedürftigkeit sich nach hinten verschiebt im Lebensalter und erst im sehr hohen Lebensalter stattfinden wird in Zukunft. Auch das aus meiner Sicht eine eher positive Nachricht.
Wir werden immer älter und wir altern immer später. Ergebnisse der Alternsforschung, die den Kabarettisten Sebastian Puffpaff zu, na sagen wir mal, praktischen Schlussfolgerungen animiert haben.
Es gibt ja gar keine adäquaten Freizeitmöglichkeiten für so 80, 90, demnächst dann 100-Jährige, oder? Ich sage Ihnen, so viele Enten und Tauben gibt's gar nicht, wie wir demnächst zum Füttern brauchen werden. Ich glaube, an so manchem Ententeich, der wird so ein Geriatrie-Geschubse entstehen. Die werden sich um so eine Ente prügeln, ja? Da fliegt der ein oder andere Rollator nach dem Motto, lass so, das ist meine Ente. Kleine Entenfamilien müssen mit Security-Firmen zum Teich gebracht werden. Die Zukunft gehört der Blauhelmente, so sieht's aus.
Von wegen Geriatrie-Geschubse, auch auf Kaffeefahrten will niemand mehr. Davon ist Professor Frank Oswald von der Uni Frankfurt überzeugt. Denn heute, sagt er, gäbe es eine unglaubliche Vielfalt von neuen Chancen und Möglichkeiten der Altersgestaltung. Frank Oswald leitet den Arbeitsbereich interdisziplinäre Alternswissenschaft am Fachbereich Erziehungswissenschaften. Wie Gabriele Dobelhammer-Reiter oder Clemens Tesch-Römer ist auch er Alternsforscher mit Leib und Seele. Er untersucht ein riesiges, spannendes Themengebiet.
Altern fängt quasi mit der Zeugung an. Und das Altern ist etwas, was uns lebenslang, als lebenslanges Thema beschäftigt. Gut, ich bin aus der Entwicklungspsychologie hergekommen und aus der ökologischen Psychologie. Also zwei Dinge haben mich interessiert. Wie entwickeln sich Menschen überhaupt und wie gehen sie mit ihren Kontexten sozialer, räumlicher, dinglicher, technischer Art um? Aber das Thema Altern ist eigentlich nur eine bestimmte Perspektive darauf. Und Altern ist etwas, was uns mit 20 genauso beschäftigen sollte, wie mit 40, 60 oder mit 100. Also das heißt, wir altern ja auch, wenn wir 10 oder 15 Jahre alt sind. Und dann steht Ihnen quasi von der Perspektive her die ganze Bandbreite des Lebens offen, um sich damit auseinanderzusetzen. Also was Besseres kann es doch auch eigentlich für einen Forscher gar nicht geben.
Eine spannende Generation für den Frankfurter Alternsforscher sind zum Beispiel die Babyboomer, zu denen er selbst auch gehört. Der 64er-Jahrgang ist der stärkste Jahrgang überhaupt in Deutschland. Und so allmählich, sagt er, wachse der eben auch ins höhere Alter rein. Aber auch die Generation der 35- bis 40-Jährigen, die sogenannte Generation X, ist ein hochinteressantes Untersuchungsthema für ihn. Schließlich überlege sie sich schon, wie und wo sie im höheren Alter einmal leben möchte. Und natürlich sei auch die sogenannte Generation Y Gegenstand der Forschung, also die Generation seiner Studenten, die selbst auch Interesse an der Alternsforschung zeigt.
Es sind sehr viel jüngere Menschen, die sich dafür begeistern können. Also ich bin ja hier bei den Erziehungswissenschaftlern. Das heißt, ich habe zum Beispiel Studierende da sitzen, die sind irgendwo zwischen, naja, mittlerweile 18, ne, 17 sogar und sagen wir mal 30. Und da ist ja auch die Frage, warum beschäftigen die sich mit dem höheren Erwachsenenalter? Aber nicht alle in der Erziehungswissenschaft werden später zum Beispiel einen Job bekommen, wo es um Kleinkinder, um Schulkinder, um Jugendliche geht. Viele werden, da bin ich ganz sicher, im Bereich der Erwachsenenbildung, im Bereich der Sozialpädagogik höheren Alters oder im Bereich der Alternsthematik in Kommunen, Verbänden oder sonst wo landen. Und dafür sollten sie gut vorbereitet sein.
Klar, es wird zunehmend Jobs in diesem Bereich geben. Aber erklärt das allein, warum sich Studenten für Alternsforschung interessieren? Wir haben einfach mal einen Studenten und eine Studentin der Frankfurter Uni gefragt, warum sie sich mit diesem Thema beschäftigen und was ihnen die Seminare bringen. Ihre Antworten können Sie auf unserer Website hr-info-radio hören. Zwei Erkenntnisse der Alternsforschung aus den letzten Jahren sind für Frank Oswald zentral. Die eine nennt er eine große Variabilität älterer Menschen. Das hört sich auf den ersten Blick banal an, denn natürlich sind alle Menschen unterschiedlich, also auch die Älteren und ganz Alten. Gemeint ist damit aber etwas anderes. Gemeint ist, je älter wir werden, umso unterschiedlicher werden wir. Das betrifft unsere Persönlichkeit, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, einfach alles. Zwei 70-Jährige oder zwei 85-Jährige, sagt Frank Oswald, seien kaum noch miteinander vergleichbar, weder gesundheitlich noch psychisch. Wie es scheint, haben die Älteren, also den Jüngeren in puncto Individualität, sogar noch was voraus. Die zweite wichtige Erkenntnis der letzten Jahre ist für Frank Oswald mittlerweile eine feststehende Tatsache. Altern ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, der immer weitergeht. Eine optimistische und vielleicht auch tröstliche Erkenntnis.
Entwicklung hört eben nicht mit 40 oder 50 oder 60 auf. Entwicklung in ihren verschiedenen Facetten ist im Prinzip möglich bis ins sehr hohe Alter, um nicht zu sagen bis zum Tod. Also Entwicklung ist tatsächlich möglich und das sollte uns positiv stimmen. Also das ist, glaube ich, so ein Grundtenor, eine Grundtendenz, auch bei bestimmten Beeinträchtigungen oder vielleicht nicht so freudigen Situationen oder positiven Lebenssituationen. Wenn es uns schlecht geht, gibt es immer Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Das konnten wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut zeigen. Das hat natürlich auch praktische Konsequenzen. Wie gehen wir mit Menschen in bestimmten Lebenssituationen, vielleicht benachteiligte Lebenssituationen, Alleinleben, Verwitwung und so weiter um? Aber es gibt keinen Grund, pessimistisch zu sein, sondern es gibt eigentlich guten Grund zu sehen, dass die Alternsforschung hier weiter gute Fortschritte macht, eben auch im interdisziplinären Austausch mit Grundlagenforschungsdisziplinen, mit anderen Disziplinen. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Bestandteil, den man durchaus als Errungenschaft bezeichnen könnte.
Die Alternswissenschaft hat schon eine Menge dazu beigetragen, unseren Blick auf das Altern zu verändern, negative Alternsbilder auszuräumen, die von Krankheit, Armut, Einsamkeit geprägt waren. Aber Professor Oswald ist davon überzeugt, dass noch mehr dafür getan werden muss. Altern, sagt er, ist heute kein Schicksal mehr, das man nicht gestalten, sondern nur hinnehmen kann. Das muss immer wieder, immer mehr, immer deutlicher in den Mittelpunkt gerückt werden. Sein Appell? Wir dürfen nicht aufhören, darauf hinzuweisen.
Neues vom Altern. Wie verändert die Alternsforschung unseren Blick aufs Alter? Das war HR Info Wissenswert mit einer Sendung von Viola Seife. Sie finden sie wie immer als Podcast auf hrinforadio.de. Und dort finden Sie auch die beiden Interviews mit den jungen Studenten, die sich mit dem Alter auseinandersetzen.